Kultur.
Kultura.
Kultur.
Kultura.
Culture.
Kultur.
Kultur.
Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Eric Facon. Hallo und herzlich willkommen. Unser heutiges Thema: fremd, sich fremd fühlen, fremd sein, ein Fremder sein. Meine Gäste hierzu sind Ines Mateus, bienvenida.
Gracias.
Expertin für Bildung und Diversität, und Marko Kovic, dobrodošli, Sozialwissenschaftler und Gesellschaftskritiker.
Hvala.
Das heißt?
Danke.
Wir betreten gemeinsam ein großes Themengebiet, darum möchte ich mal ganz persönlich fragen, eben, ich habe es jetzt angedeutet schon in der Anmoderation mit diesen verschiedenen Sprachen. Ines, bei dir ist es relativ klar, was das war?
Español, Spanisch.
Und bei dir, Marko?
Kroatisch.
Ja, als was seht ihr euch selbst? Also ihr sprecht jetzt mit mir Deutsch, ihr wohnt in der Schweiz, als was seht ihr euch? Ines, wenn ich bei euch hier anfangen darf.
Ich bin eine Neuschweizerin, so genannt. Jemand, der in der Schweiz aufgewachsen ist, der hier lebt und gleichzeitig aber noch was anderes in sich hat.
Okay, Marko?
Wie ganz viele hier in der Schweiz übrigens.
Ja, das ist noch interessant, da müssen wir drauf zurückkommen. Da gibt es nämlich ein paar interessante Statistiken dazu. Marko, als was siehst denn du dich?
Ich habe da so ein postmodernes Bild. Ich fühle mich vor allem primär mal als empfindungsfähiges Wesen, wie andere Tiere auch. Dann vielleicht noch zu spät dieses Mensch zugehörig. Und der Rest, den finde ich nicht so interessant.
Also die Nationalitätengeschichte, die stellt sich bei dir gar nicht?
Nö.
Okay. Und bei dir, Ines?
Doch, die stellt sich bei mir schon. Also sie stellt sich bei mir, weil ich in diesem Bereich arbeite und weil ich glaube, dass ganz viele Ungleichheitslinien in der Schweizer Gesellschaft über diese Linie gezogen werden. Und deswegen finde ich es ein bisschen schwierig. Für mich persönlich stellt sie sich natürlich inzwischen nicht mehr auf dieselbe Art, aber für sehr viele Menschen stellt sich diese.
Kannst du es nachvollziehen, Marko?
Natürlich, also die Frage der Identität, der Zugehörigkeit, der Nationalität, der Herkunft, das sind wichtige Themen, wichtige auch Konfliktlinien in der Gesellschaft, die man natürlich nicht ignorieren kann und darf, weil sie auch politisch zum Beispiel usurpiert werden, genutzt werden.
Also das Politische, das ist eben auch was Interessantes. Jetzt zu dieser Statistik, die ich angesprochen habe. Ich weiß nicht, wie viel Prozent Ausländerinnen und Ausländer sind wir jetzt in der Schweiz gerade im Moment?
Also Ausländer, Menschen, die keinen Schweizer Pass haben, ein Viertel der Gesellschaft, über 2 Millionen von 8 haben keinen Schweizer Pass und heißt auch, können nicht abstimmen in diesem Land, also beteiligen sich demokratisch nicht, dürfen sich demokratisch nicht beteiligen. Und mit einem sogenannten Migrationshintergrund, das heißt, sie sind selber eingewandert oder mindestens ein Elternteil ist eingewandert, sind das etwa 38% in der Gesamtgesellschaft. In Städten wie Basel oder auch in Zürich sind es gegen die 50%.
Das sind schon beeindruckende Zahlen. Schon recht viel. Also das heißt, man kann davon ausgehen, dass nicht wahnsinnig viele Leute über 2 oder 3 Generationen hinweg dann tatsächlich auch einen Schweizer Pass haben. Aber ich mache immer ganz gerne einen kleinen Lipmus-Test. Also jetzt mal gesetzt den Fall, ihr interessiert euch für Fußball. Das passiert ja den Leuten ab und zu mal. Es geschehe der Fall, wie es diesen Sommer übrigens war, Spanien gegen Schweiz. Kroatien gegen Schweiz hatten wir garantiert auch schon. Für wen seid ihr denn da? Für wen schlägt denn das Herz?
Also ich war in einem Gartenfest eingeladen, da waren nur Schweizer plus ein anderer Neuschweizer mit spanischer Verortung noch. Und da waren natürlich alle für die Schweiz und da war ich so schon sehr stark für Spanien. Als Spanien dann gewonnen hat, hat es mir aber ein bisschen fast leid getan.
Das ist einfach irgendwie ein privater Widerstand oder so.
Nee, ich glaube, es hat damit zu tun, wenn alle für jemanden sind und das auch noch ein Teil von mir ist, dann ist es wie klar. Und dann bin ich Spanierin. Ich meine, ich bin fußballmäßig extrem fußballsozialisiert, obwohl mich Fußball nicht besonders interessiert. Aber in unserer Familie hat das natürlich immer eine riesige Rolle gespielt. Und deswegen gibt's da schon Anklänge so.
Ich muss zugeben, ich bin auch ein bisschen dann parteiisch zugunsten Kroatien. Ich bin in der Kindheit einfach fußballtechnisch in Kroatien sozialisiert worden und das bleibt ein bisschen irgendwie. Und dann habe ich doch auch das Gefühl, im Ländervergleich, Kroatien ist eher der Underdog in vielen Bereichen im Vergleich zur Schweiz. Und im Fußball mag ich es den Kroaten noch gönnen.
Das ist ganz lustig, weil ich war ja immer, also viel stärker noch für Spanien als so vor 10 Jahren oder so. Und als dann Spanien immer wieder gewonnen hat, hat sich das so ein bisschen gelegt. Und ich war bei einem Finale dann wirklich in Spanien an dem Abend. Aha. Und nachdem ich die ganze EM war es, glaube ich, gewesen, für Spanien hier in der Schweiz gewesen war, dann in Spanien, wo alle für dieses Spanien so fast, das hatte fast so was Nationalistisches. Plötzlich habe ich gemerkt, okay, das ist jetzt auch nicht mehr meins. Also es ist noch interessant, wie das dann so changieren kann. Ja.
Das ist so ein Wechselspiel. Wieso wurdest du in Kroatien denn sozialisiert?
Das war eigentlich die Zeit meiner Kindheit und die Teenagerjahre.
Also du bist dort aufgewachsen?
Genau, geboren in der Schweiz, dann sind wir nach dem Krieg zurück und dann mit, ich weiß gar nicht, 18, 17, 19 so wieder zurück in die Schweiz. Mhm. Also die formativen Jahre habe ich in Kroatien durchgemacht.
Mhm. Okay. Das ist auch recht unüblich. Glaube ich.
Ja. Was sagt die Expertin?
Also Migrationsbiografien mit diesem Hin und Her, die gibt es viel, gerade bei jungen Menschen. Also oft die Eltern sie holen oder wieder zurückbringen in die ihre Heimatstädte oder Länder und dann die Jugendlichen dann später wieder in die Schweiz kommen. Das ist schon etwas, was es häufig gibt, gerade von den europäischen Ländern.
Mhm. Okay, also eben, ich bin davon ausgegangen, dass die meisten halt irgendwie als entweder als Kleinkinder hierher kommen und dann bleiben oder dann quasi hier auf die Welt kommen und ausländische Eltern haben, die hier leben. So, das ist das Häufigste, was mir begegnet ist bis jetzt. Das richtige Hin und Her ist mir weniger begegnet, aber das kann daran liegen, dass ich halt nicht auf diesem Gebiet arbeite, wer weiß. Jetzt noch eine letzte Frage zum Privaten, denn ja, also noch, wenn wir das ausklammern, dass du jetzt zum Beispiel auf diesem Gebiet arbeitest, was bedeutet denn dieses Fremdsein eigentlich? Was ist der Inhalt davon?
Fremdsein. Es fällt mir schwer, das abzukoppeln von dem Gebiet natürlich, in dem ich arbeite. Also in dieser Frage der Vielfalt, wo ja Herkünfte und Ausschlüsse über Herkünfte sehr stark in der Schweiz spielen. Aber für mich hat es auch ein Interesse darüber hinaus. Also ich habe mich zum Beispiel mit den psychologischen Aspekten davon mal damit beschäftigt, weil ich es schon interessant finde, dass das ein Gefühl ist, das quasi für die Sozialisation des Menschen so relevant ist. Also man wird eigentlich erst über den Fremden zu sich selber auch, wenn man das psychologisch betrachtet. Und dieses finde ich so schon sehr spannend eigentlich, wenn man das so von dieser Seite her betrachtet.
Marco?
Ja, ich sehe es ganz ähnlich. Ich finde es psychologisch, aber auch soziologisch sehr spannend, was Fremdsein bedeutet für uns als Individuen, aber auch gesellschaftlich im politischen Diskurs zum Beispiel, wie Fremdsein auch instrumentalisiert wird, wie Konfliktlinien geschaffen werden können, wo es eigentlich gar keine bräuchte und was wir machen können, um diese Gräben zu überwinden.
Mhm. Das Politische wurde ein paar Mal angesprochen. Ich würde das gern gerade noch ein bisschen in Klammern stellen, aber dieser psychologische Prozess, eben das Fremdsein. Ich habe mir dann immer die Frage gestellt, ja, eigentlich alle kennen doch dieses Gefühl, da braucht man nicht irgendwie... Es ist ja nicht an Nationalitäten gebunden und wir machen es ständig bei Nationalitäten an, also bei einem Pass, den man in der Tasche trägt.
Ich würde sagen, eigentlich sind diese Fremdheitslinien heute tatsächlich in so einer globalisierten Gesellschaft auch nicht unbedingt verlaufen, die einfach nur der Nationalität entlang. Gerade wenn man diese Migrationsgeschichte der Schweiz anguckt, oder, könnte man sagen, eigentlich in dieser Unterschichtung, die wir in den 60er, 70er Jahre hatten, wo es so dieses klar, das sind Fremde, die kommen hierher, sind Gastarbeiter, die gehen zurück, hängt übrigens mit diesem Hin und Her der Kinder so oft zusammen. Und dann dem, was wir heute haben, nämlich auch diese sogenannte Überschichtung durch Migration, also viele der CEOs in den Unternehmen in der Schweiz, der Professoren und Professorinnen in der Schweiz, ganz viele sind Deutsche zum Beispiel und sind eigentlich in diesem Sinne, haben sie auch keinen Schweizer Pass. Dort empfinden wir ja dieses Fremdsein auch nicht so stark. Also auch da ist das Fremdsein nicht so eindeutig, was das eigentlich ist. Aber so vom Alltagsgefühl her, ich glaube, da kennen Sie ja alle irgendwann, oder? Diese Ausschlussmechanismen, wo man das Gefühl hat, das ist mir jetzt aber fremd irgendwie oder ich fühle mich fremd. Aber ich glaube, das ist nicht vergleichbar mit den Dingen, wo Menschen wirklich fremd gemacht werden, zum Beispiel durch Strukturen. Und deswegen kommt wahrscheinlich das Politische immer wieder jetzt hier ins Spiel.
Auf das Politische müssen wir noch zu sprechen kommen und wer das denn genau instrumentalisiert, aber noch schnell auf dieser Ebene gesprochen, eben dieses sich fremd vorkommen.
Ich glaube, wie du das jetzt beschrieben hast, Ines, das ist psychologisch ein wichtiger Mechanismus auch der Identitätskonstruktion. Mhm. Sich irgendwo dazugehörig fühlen, ist oft ja binär gekoppelt mit sich abgrenzen von etwas. Mhm. Ich lebe jetzt in Zürich, in Zürcher in dem Sinn, ich bin jetzt in Basel und da fühle ich mich in dem Sinn auch ein Stück weit fremd. Und wenn ich dann in den Ferien noch irgendwo hinreise, nach Spanien zum Beispiel, dann gibt es plötzlich eine neue Ebene, wo ich mich dann in Basel nicht mehr so fremd fühlen würde im Vergleich. Mhm. Also wirklich so ein fließendes Konzept, das wir, glaube ich, ganz intuitiv nutzen, um die Welt auch zu verstehen.
Mhm. Also das heißt eigentlich im Prinzip, dass wir eigentlich ständig irgendwie uns durch die Fremdheit durchbewegen, als Menschen. Es ist ja nichts anderes, als dies wäre die Logik davon.
Es klingt vielleicht ein bisschen zu poetisch, aber ich glaube, sich fremd fühlen und das Gefühl haben, dass einem die Dinge fremd sind, gehört zum Menschsein.
Mhm. Etwas interessiert mich dann noch bei beiden von euch. Wir kommen noch mal ganz schnell auf die persönliche Ebene zu sprechen. Wenn ihr jetzt nach Spanien geht oder wenn du nach Kroatien gehst, mir haben viele Leute erzählt, die ähnliche Geschichten haben, dass wenn sie dann in Kroatien oder in Spanien sind, dass sie dort plötzlich die Schweizer sind und in der Schweiz umgekehrt die Spanierin und der Kroate.
Ich habe da ein bisschen eine Gegengeschichte. Ich habe ein Jahr in Spanien studiert in meiner Jugend und war hier ja immer die Spanierin, die mit dem spanischen Temperament, die mit dem anderen Namen, also diese Dinge, die alle von uns, die eben nicht nur Schweizer und Schweizerinnen sind, hier erlebt haben in ihrer Jugend oder Kindheit. Und dann war ich in diesem Spanien und wir saßen alle auf der Plaza Mayor in Salamanca und da waren Leute von überall her, einer aus Kanada, einer aus Tokio, zwei Spanier. Und die Spanier haben alle gefragt, ja, aber woher kommst du? Mhm. Und alle haben dann gesagt, und nur mich haben sie nicht gefragt, weil ich halt so Spanisch rede, dass man das nicht hört, dass ich nicht dort aufgewachsen bin. Und ich hatte dort zum ersten Mal das Bedürfnis zu sagen, aber ich bin auch anders. Dann habe ich gesagt, ja, ich bin Spanierin, aber ich lebe eigentlich in der Schweiz und bin dort aufgewachsen. Und dann habe ich, das war so, glaube ich, der Moment, wo ich angefangen habe, ganz bewusst damit zu spielen, dass ich zwei bin oder dass ich mehr als nur dieses eine bin, also mehr als nur Spanierin oder mehr als nur Schweizerin. Und ich nutze das auch. Also es stört mich auch nicht, wenn in Spanien jemand merkt, dass ich vielleicht woanders auch noch bin. Und im Gegenteil, ich exponiere das dann auch gerne, offensiv.
Ist lustig, bei mir ist es eher umgekehrt. Bei mir ist es ganz klassisch jetzt, wie du das Erik beschrieben hast. In Kroatien bin ich der aus der Schweiz und hier in der Schweiz halt der Kroate. Ich finde beides okay und ich habe beides eigentlich auch gern, so diese Rollenverschiebung. Weil mir persönlich ist es immer suspekt, wenn ich mich allzu wohl fühle irgendwo. Und so ein bisschen, wenn es mitschwebt im Hintergrund, dass ich mich ein bisschen fremd fühle, dass ich ein bisschen vielleicht kritisch auch bin, dann habe ich das Gefühl, ich schwimme nicht einfach mit der Masse, sondern habe noch ein bisschen Individualität mit dabei.
Ja, ist aber lustig, das, was du jetzt sagst, ist ja etwas Ähnliches, oder? Zu markieren, dass man nicht ganz von da ist, oder dass man nicht falsch identifiziert wird, weil man diese Erfahrung, was wir hier jetzt als fremd verhandeln, man könnte das auch vielleicht anders verhandeln, aber was wir jetzt hier als fremd verhandeln, dass diese Erfahrung ein Teil von einem selber ist und einen ja irgendwie auch prägt.
Ja, ich finde immer noch interessant, dass, also du hast jetzt schon mal angesprochen, dass man vielleicht auch ein anderes Wort verhandeln könnte für den gleichen Zustand. Es ist wie wenn man voranschieben würde, dass dieses Fremd etwas bedeutet wie anders oder seltsam. Also anders im Sinn von seltsam. Es würde eigentlich im Prinzip ja nur heißen, anders. Nicht ganz gleich wie ich. Ist ja noch keine Wertung per se. Mhm.
Ja, wenn es ohne diese Wertung kommt, ja. Aber ich glaube, also zum Beispiel, wenn wir es als Zugehörigkeit verhandeln würden, dann wäre quasi... Während die anderen, die einen zum Fremden machen, ja auch mit im Spiel. Die sind ja zuständig, dass man sich auch zugehörig fühlen kann oder nicht, also die große Gruppe quasi. Wenn man von Fremd spricht und das hat dieses Anders, hat das mit drin, aber du hast es eben auch gesagt, es hat noch keine Wertung mit drin, aber seltsam hat ja eine Wertung zum Beispiel, eine Wertung mit drin. Und da ist es dann wirklich ganz auf dieses Individuum. Es hat wie mit dieser Person was zu tun. Die ist nicht gleich die... An der ist was schräg, falsch, seltsam, anders, oder? Und ich glaube, das ist, was dieses Wort fremd macht oder wenn wir es so verhandeln. Ja? Mhm. Also es ist immer diese Person, die fremd ist, im Zentrum und nicht, sagen wir, die Struktur, die jemanden überhaupt fremd macht.
Ja, ich denke auch, fremd kann positiv auch konnotiert sein, kann sympathisch sein, aber dann, wenn fremd in Richtung Ausschluss geht, im Sinn von wir als In-Group wollen dich als Fremde nicht mit dabei haben oder wenn dieses Gefühl vermittelt wird oder wenn das strukturell verankert ist, dann wird es, glaube ich, heikel. Aber wenn das Fremdsein als Gefühl von mir jetzt selber kommt und ich das für mich positiv konnotieren kann, positiv nutzen kann, dann ist das eine vielleicht sogar harmlose oder positive Sache.
Jetzt sind wir ein paar Mal draußen herumgetanzt um dieses Ausgeschlossensein, Ausgeschlossenwerden. Ja, ein politisches Thema, das ist es. Und das ist der Punkt, der dich am meisten interessiert, Marco.
Ich glaube, wir sind heute in einer Zeit der Politik, in der dieses Ausschließen des Fremden, der anderen, das Othering, sehr zentral ist. Das ist, Stichwort Rechtspopulismus, eine zentrale Demarkationslinie, die gezogen wird, die leider sehr erfolgreich ist, auch rhetorisch, demagogisch und die sehr viel Leid verursacht, denke ich, auch bei Menschen.
Aber ist das wirklich so neu?
Ich glaube nicht, dass es so neu ist eigentlich. Also ich meine, wenn man in den 70er Jahren, wie ich hier aufgewachsen ist, damals war das einfach, das wurde nicht mal politisch oder medial groß verhandelt. Also obwohl 71 ja die Schwarzenbach-Initiative war, die eigentlich dieser ganze rechtspopulistische Diskurs und auch die Anti-Migrations- und Anti-Migrantinnen, Anti-Ausländer-Initiativen schon am Laufen waren, war es trotzdem etwas, was im Alltag einfach da war. Also mir hat man zum Beispiel, bis ich etwa 10 war, Zingarella gesagt. Ich wusste erst viel später, was das eigentlich heißt.
Was heißt das?
Zigeunermädchen auf Italienisch. Und ich habe das nicht mal als negativ empfunden, aber das waren so auch die in dem Tagi, wo ich war. Eine der Betreuerinnen hat das so gesagt, weil du warst einfach als Mädchen aus dem Süden, warst du da schon wirklich die andere aus vom Aussehen. Da musstest du nicht mal besonders dunkle Haut oder sowas haben. Heute wird es ja sehr stark über die Hautfarben-Rassismus-Frage auch verhandelt. In der Schweiz liegt das schon viel tiefer, ja. Und in diesem Sinne würde ich sagen, das ist nicht überhaupt nicht neu, aber wir sprechen heute eher darüber oder es ist zu einem gesellschaftlichen Thema geworden, vor allem seit letztem Jahr, seit der Black Lives Matter-Bewegung, würde ich sagen, ist dieser, auch der Schweizer Rassismus, der in dieser Gesellschaft ist, überhaupt mal zu Wort gekommen. Also vorher hat man ja wie akzeptiert, dass quasi diese Anti-Ausländer-Initiativen oder eben der rechtspopulistische Diskurs sagt, wir haben ein Problem und wir müssen das anerkennen, wir müssen politische Lösungen haben. Und irgendwann ist klar geworden, nein, vielleicht müsste man einfach grundsätzlich darüber reden, was der Rassismus in der Schweiz eigentlich macht. Ja. Mhm. Und ich glaube, Rassismus hat natürlich mit diesem Gefühl vom Fremd und Fremde als Bedrohung sehr, sehr viel zu tun dann wiederum. Ja? Also das ist wirklich auch psychologisch geframed, würde ich sagen.
38% der Bevölkerung haben einen ausländischen Hintergrund.
Ja, und es wären eigentlich mehr. Das Interessante an diesem Begriff mit dem Migrationshintergrund ist ja, dass der noch vor 10 oder 15 Jahren rein statistisch verhandelt wurde. Wenn einer der Großeltern eingewandert war, dann hatte man einen Migrationshintergrund. Jetzt ist es nur einer der Eltern. Mhm. Und ich sage, es ist völlig klar. Es ist einfach, weil sich die Mehrheiten-Minderheiten-Verhältnisse sonst schon verschoben hätten. Mhm. Also aber sie werden sich noch verschieben, auch wenn es nur einer ist.
Aber das wäre die Mehrheit eigentlich quasi der Menschen, die, sagen wir mal, eben zwei Generationen umfassend, wäre jetzt inzwischen,
ja,
hätte ausländisch. Gut, aber der Punkt ist an dem Ganzen ist, dass die anderen, die vielleicht denken, also ich versuche es jetzt einfach mal, ich werfe das mal in die Runde, nicht, dass das notwendigerweise meine Meinung ist, aber dass man das als Bedrohung empfindet, wenn man irgendwie jetzt glaubt, man sei jetzt irgendwie, ich bin doch in der Schweiz. Ja, und jetzt sind da so viele Ausländerinnen und Ausländer bedrohen potenziell. Das ist das Terrain, das natürlich der Rechtspopulismus bespielt. Aber gleichzeitig muss man sagen, irgendwo, ja, natürlich kann man auch nachvollziehen, warum sich gewisse Leute dann irgendwie dran stören, oder nicht?
Nachvollziehen auf jeden Fall, auch psychologisch. Der Mensch hat immer Angst vor Veränderung, hat Angst vor Dingen, die er nicht kennt. Aber was interessant ist, man weiß auch aus vielen Studien, die größten Ängste sind dort vorhanden, wo die Menschen keinen Kontakt haben miteinander. Und die Ängste werden dann wirklich, oder die kann man systematisch schüren. Und das beobachten wir heute, glaube ich. Und natürlich, das ist nicht neu, wie du sagst, Ines, aber die Feindbilder haben sich ja verschoben in den Jahrzehnten. Damals, 60er, 70er Jahre, 80er Jahre, waren es die Leute aus Italien zum Beispiel, die Gastarbeiter, dann Leute vom Balkan. Und heute haben wir sehr starken Diskurs gegen Leute mit muslimischem Hintergrund. Mhm. Und das ist jetzt eine neue Welle, eine Dimension, die glaube ich wirklich so, das gab es so noch nicht. Also mit ganz Westeuropa zum Beispiel, die jetzt populistischen Parteien von Orbán in Ungarn, in Finnland, in Schweden haben wir Bewegungen, in Italien auch. Und die können das jetzt so gut bespielen, dieses Motiv des Fremden, des Gefährlichen, und so offen über Dinge reden wie Bevölkerungsaustausch, also wirklich rassistische Verschwörungstheorien, dass ich denke, das ist jetzt vom Diskurs her wirklich ein neues Level.
Hat das vielleicht auch mit den Kanälen zu tun, die bespielt werden, also die medialen Kanäle, dass das vielleicht Absolut. Irgendwie Sache vom Internet, dass die Kurzformeln immer mehr zunehmen?
Ja, also bestimmt auch, aber ich glaube, es hat schon, also seit 9-11 ist das quasi ein Diskurs, der ganz, ganz stark geworden ist und immer noch stärker wird, leider. Eben auch gerade in der Schweiz, also wenn man die Anti-Migrationsinitiativen der letzten 15 Jahre anguckt, hat das ja mit der Minaret-Initiative angefangen und jetzt mit der Burka-Debatte etc. Also da sieht man schon, es spielt in diesen rechtspopulistischen, in dieses Argumentarium mit hinein. Aber ich denke, wenn man es wirklich betrachtet, wie sich das eigentlich von quasi, sagen wir, von Ausländergeneration zu Ausländergeneration hangelt, oder? Also in meiner Kindheit war es klar, die haben uns immer Cinque gesagt.
Also die Italiener waren Cinque, das
meinte. Obwohl wir ja eigentlich Spanier waren. Und wir haben manchmal Witze gemacht und haben zurückgesagt, nein, wir sind Spanioggeli. Also, einfach um klarzustellen, ihr könnt uns ja nicht mal differenzieren quasi. Und das irgendwann war, Spanien war sowieso das Ferienland und cool und Hispanismus und die Musik etc.
Und Italien und, gleich damit auch.
Und Italien
oder?
Auch sowieso. Und dann kamen die Leute aus dem Balkan, in den 90er Jahren, Balkankrieg etc. Und dort waren es dann die. Und die Türken waren es natürlich auch. Und die sind es geblieben wegen der ganzen Muslimfrage oft. Aber wenn man da mal so auch bei den Jugendlichen nachfragt, was die für Erfahrungen machen, diese Ausgrenzungserfahrungen, weil man anders aussieht, einen anderen Namen hat etc., dann kommen dieselben Geschichten, die ich schon in den 70er Jahren erlebt habe. Das erstaunt mich dann schon wahnsinnig, wie konsistent diese Diskurse im Alltag der Menschen, dann der Kinder zum Beispiel, aber auch anderen Leuten, die quasi diese direkten Diskriminierungen im Alltag erleben, diesen Rassismus im Alltag erleben, wie die konsistent sind. Das finde ich schon fast ein bisschen unheimlich. Die könnten sich ja dann auch mal verändern. Aber es sind dieselben Anwürfe.
Also, nur mit anderen Leuten.
Also, nur mit einer neuen Gruppe. Es ist immer eine neue Gruppe. Es ist immer eigentlich eine neue Gruppe, die sich wie behaupten muss. Und also ich kann mich erinnern, und das, was du sagst, finde ich wahnsinnig interessant, weil das ja auch sehr bekannt ist in der ganzen Forschung darüber. Menschen, die viel mit Leuten zu tun haben, die woanders herkommen, wenn wir bei diesem Thema bleiben, die haben viel weniger diese Vorurteile, das weiß man. Und die sind dort auch offener in ihren politischen Entscheidungen etc. Und in den 90er Jahren, ich meine, da habe ich studiert an der Uni Basel, wir haben da gesammelt für das Ausländerstimmrecht und ich war vor der Uni, da haben ganz viele Leute sind an mir vorbei, die ich kannte vom Studium, die haben gesagt, ja, ich weiß nicht, ob ich unterschreiben soll, weißt, ich finde dann schon das Ausländer, dann habe ich jeweils gesagt, ich bin auch Ausländerin.
Ja, aber und du doch nicht.
Die Antwort war immer, ja, aber bei dir ist das etwas anders.
Eben. Du bist unsere Türkin.
Ja, und ich habe dann immer gesagt, es ist bei allen, die du kennst, etwas anderes. Ja. Und das hat mir, glaube ich, vor ein paar Jahren, also mehr als 20 Jahre nach diesem Studium, jemand gesagt, dass ihm das sei bei ihm so ein Wendepunkt gewesen. Ich wusste das nicht mal mehr, aber der hat mir das erzählt, als wir uns wiedergesehen haben, zufälligerweise. Und er hat gesagt, weißt du, du hast mir das damals gesagt und ich habe sehr oft in diesen Diskussionen, die es jetzt gibt, darüber nachgedacht, dass das stimmt.
Aber werden da nicht auch politischerseits wirklich Urängste der Menschen bespielt? Also dass man quasi dorthin zielt, wo die Menschen alle ein bisschen anfällig sind, nämlich die Angst vor dem Fremden, Angst überhaupt in Situationen gebracht zu werden, die sie nicht kennen.
Absolut, absolut. Das ist eine politische Strategie, die gibt es seit langem, die ist erfolgreich, man weiß, dass sie funktioniert. Und heute sind gewisse Dämme gebrochen, der Moral oder der Ethik. Und es gibt bestimmten politischen Kräften, meiner Meinung nach, vor allem eben Erfolg Und mit diesen Mitteln kann man sich den Erfolg sichern.
Mhm. Aber vielleicht, und das würde ich schon noch so zur Differenzierung einbringen wollen, also ich glaube ja auch, dass Menschen nicht grundsätzlich einfach alle nur blöd sind und denen nachhören, oder? Oder nicht checken, worum es da geht. Ich glaube, es hat ja auch, diese Ängste werden verbunden eigentlich mit Ängsten, die Menschen, existenziellen Ängsten, die Menschen sowieso haben. Also ich glaube, da muss man schon auch noch über diese soziale Frage reden. Also wenn Menschen Angst haben, ihre Existenz zu verlieren, ihre Arbeit zu verlieren etc. Und natürlich kann man jetzt sagen, wir leben in einem Land, da hat es praktisch keine Arbeitslosigkeit im Vergleich zu den anderen europäischen Ländern etc. Aber sobald diese Ängste mit Armut, Prekarität etc. es noch schaffen oder Abstieg von einem Mittelstand für ihre Kinder etc., da werden diese Ängste plötzlich viel aktualisierter eben auch bei Leuten, die gar nicht, wo man denken müsste, die haben eigentlich so viel Differenzierungsmöglichkeiten in ihrem Denken, wieso gehen sie dem auf den Leim? Ja? Aber ich glaube, das hat wirklich auch mit den Situationen in unserer Gesellschaft zu tun, dass dieses Dazugehören ist eben nicht nur eine Frage der Nationalität oder der Herkunft, sondern es ist eine ganz starke soziale Frage. Mhm. Dazu gehörst du, wenn du dir Dinge leisten kannst in dieser Gesellschaft, oder?
Ich sehe das 100% wie du und das ist genau Teil der Strategie, weil die rechtspopulistischen Kräfte, die sind ja getrieben von Leuten, die zu den Kapitalisten gehören, also die Menschen, die eigentlich reich sind in der Schweiz und sonst wo. Und das weiß man auch aus der Forschung, aus der Politikwissenschaft, das wird gezielt eingesetzt als sogenanntes Wedge Issue, im Sinne von divide et impera. Man will den Leuten klar machen, deine prekäre wirtschaftliche Situation haben die anderen verschuldet und wenn die nicht mehr reinkommen, wenn wir sie rausbringen, geht es dir wieder besser materiell. Und in Tautenbauer ist es natürlich nicht so. Eigentlich sollte man sich solidarisieren in der gleichen Klasse. Mhm. Die Arbeiter, den Arbeiter, sie leiden beide unter dem Joch der Kapitalisten, wenn man so will. Aber man kann das mit dieser ausgrenzenden Rhetorik wunderbar schaffen, die Leute auseinanderzutreiben.
Es gibt ja so eine schöne Geschichte, die ich immer gerne in diesem Zusammenhang erzähle. Also so ein Kindergeburtstag, großer Kuchen, 12 Stück, 12 Kinder. Der erste kommt und nimmt irgendwie 8 Stück des Kuchens mit, haut ab. Und dann sind die anderen 11 da. Und dann kommt der nächste und nimmt wieder 2 mit, haut auch ab. Und dann sind 10 da, die sich prügeln um diese letzten 2 Stücke. Ja, aber die 2, die gegangen sind und eigentlich den ganz großen Teil des Kuchens mitgenommen haben, die verschwinden von der Bildfläche, oder? Mhm. Und das ist eigentlich, wenn man das überträgt, auf wie man Leute eben dazu kriegt, sich eben divide et impera, sich zu bekriegen, obwohl sie eigentlich dieselben Interessen hätten, finde ich das eine wahnsinnig weiterführende Geschichte. Und so funktioniert sie ein bisschen auch.
Gut, ich glaube, auf der Ebene sind wir uns eigentlich einig und das ist eigentlich eine relativ klare Angelegenheit. Jetzt etwas anderes hast du angesprochen gehabt. Man könnte ja das Ganze einfach mal umkehren und dieses Fremdsein, jetzt gerade mal auf die Schweiz bezogen, ein klassisches Einwanderungsland, irgendwie ein Verkehrsknotenpunkt in Europa, kann man wirklich sagen, von Westeuropa sogar irgendwie tatsächlich der Mittelpunkt, wo sich wahnsinnig viele Kulturen begegnen. Das ist doch auch ein unglaublicher Reichtum. Ja. Verstehe manchmal nicht genau, warum das nicht bespielt wird.
Also das bespielen wir ja. Also wir sind ja
wir als Individuen.
Das ist das Businessmodell der Schweiz. Das bespielt die Schweiz so gut wie fast kein anderes Land.
Aber im politischen Zusammenhang?
Ah, nein, dort nicht.
Mhm. Und warum nicht? Eben, das würde mich jetzt wundern nehmen, oder? Das ist doch tatsächlich etwas, was die Schweiz als Trumpfkarte auf den Tisch legen kann. So. In Frankreich gibt es eine Sprache und die heißt Französisch. Und da gibt es noch ein bisschen so Minoritäten, aber jetzt grosso modo ist das die Sprache, die gesprochen von allen angestrebt wird. Ich war kürzlich in Dänemark, da hat mir ein Mitarbeiter des Radios gesagt, er könnte sich das nicht vorstellen, dass es in einem Land mehrere Sprachen gibt, wie es das bei uns gibt, weil für sie Dänisch quasi das Bindeglied ist. Fertig. Ja, es könnte ja eine Stärke sein, oder? Mhm. Warum wird das nicht bespielt? Marco, hast du eine Idee?
Also einerseits wird es ja durchaus zelebriert, auch als Mythos der Schweiz.
Als Mythos, ja.
Genau, wir sind da zusammengekommen und...
Und Wilhelm Tell und die anderen
genau,
auf dem Rütli
die,
und genau.
All die Dinge, die gibt es. Aber ich glaube, irgendwo ist dann doch der Reiz, da sich abgrenzen zu wollen, weil das macht die Schweiz eben historisch auch aus. Was ist die Schweiz? Die Schweiz gab es nie als kulturelle Einheit, sondern immer in der Abgrenzung zum Ausland. Mit den Habsburgern hat sie angefangen, dann hat man sich abgegrenzt gegen den NATO-Block, gegen den Ostblock. Also die Schweiz hat sich immer irgendwie definiert als, wir sind nicht das und das. Und vielleicht ist das irgendwie so ein Narrativ, das einfach auch zur Schweiz gehört.
Und ich würde sagen, die Schweiz steckt schon mit dieser Frage auch in einer Identitätskrise. Mhm. Also das glaube ich auf jeden Fall. Und deswegen habe ich ja das sehr bewusst am Anfang gesagt, also ich bin eine neue Schweizerin, weil ganz viele von uns ja eigentlich dieses Narrativ in dieser Form einfach nicht teilen. Die haben einfach ein anderes Narrativ. Und das ist eigentlich das, was jetzt, würde ich sagen, aktualisiert ist in der Schweiz, auch in diesem globalen Zusammenhang, in dem die Schweiz steht. Und das Narrativ aber, dass wir ein Land sind, wo eben dieses Businessmodell der Schweiz, dass man sich eigentlich sowohl Menschen holt, die sogenannte niederen Arbeiten machen, wie das Leute wie meine Eltern hier gemacht haben über sehr, sehr viele Jahrzehnte, und jetzt halt auch Leute holt, die eher höheren Arbeiten machen, wenn wir in dieser Logik drin bleiben. Das gehört ja wirklich, also ohne das würde eigentlich diese Wirtschaft der Schweiz gar nicht funktionieren. Und in den Abstimmungen kommt das ja dann auch. Es ist ja kein Zufall, dass die Wirtschaftsverbände ja dann schon sich auf die Seite stellen und sagen, nein, keine Begrenzung der Einwanderung zum Beispiel. Weil die wissen schon, wovon sie sprechen. Die wissen, wie viele Leute sie eigentlich wie sie ihren Fachkräftemangel zum Beispiel wieder wettmachen. Das ist nur über Migration praktisch in der Schweiz der Fall. Wie soll man denn das alles weiterführen, wenn man das nicht tut? Aber man hält daran fest, an irgendeinem Bild, was du ja gesagt hast, diese Abgrenzungsgeschichten oder eben so, man kann ja auch zu der Redui-Mentalität gehen, zu Wilhelm Tell. Alle diese Geschichten werden dann aktualisiert und man müsste sich schon fragen, wie aktuell sind sie tatsächlich in der Identität des Landes heute? Ja?
Ein Blick für den Realitätscheck nach England wäre ja ziemlich gut, oder? Wenn man sich den Brexit anguckt, dann merkt man irgendwie, was alles kaputt gehen kann, wenn man dann tatsächlich also zum Beispiel die Fernfahrer aus Polen plötzlich los wird auf einen Schlag und dann plötzlich merkt, jetzt versorgt niemand mehr den Supermarkt. Du hast von Identitätskrise gesprochen, der Schweiz. Gleichzeitig meine ich feststellen zu können, dass immer mehr so gute alte schweizerische Traditionen wieder auftauchen. Oder hängt das damit zusammen, mit der Identitätskrise? Also ich kann mich nicht erinnern, dass früher in den 70er oder 80er Jahren jemals am Fernsehen von Schwingen die Rede war. Das Treicheln ist kürzlich wieder zur Methode des Protests geworden. Auch gehornust wird wieder. Die Jodelclubs sind offenbar wieder wichtiger. Hat das auch das Verschwinden in einer globalisierten Welt zu tun, oder mit was hat das zu tun?
Ja, das ist eine interessante Frage. Man könnte ja auch sagen, es ist wie so diese Selbstfolklorisierung findet plötzlich statt. In dem Moment, wo man merkt, irgendwie, was ist denn überhaupt Schweizer sein? Jetzt kommen die alle und sagen, sie sind Neuschweizer, und was sind wir denn überhaupt, oder? Was sind wir? Dann dieser Rückbezug auf Folklore, das scheint mir eigentlich so noch logisch auf eine gewisse Art und Weise. Ja. Es hat ja auch was Schönes. Ich finde es ja nicht grundsätzlich schlecht, wenn man Traditionen weiterpflegt. Also das ist ja auch Vielfalt, und das kann ja auch, also es hat ja eine schöne Seite. Ich finde, das Schwierige ist, dass wenn das quasi zum Identitätsblock wird, oder diese Schweizer Folklore, oder? Dazu könnte man jetzt auch noch die Heidi und die Schokolade und so und vielleicht noch die Goldbarren, über die niemand gern redet, nehmen und so. Aber das ist dann irgendwie so ein Bild der Schweiz, was mich immer auch ein bisschen zum Schmunzeln bringt, weil das doch eigentlich so diese Stereotypen von außen sind, die man sich dann selber anzieht.
Und dann, wenn man die dann hört im Ausland, fängt man an, die Schweiz zu verteidigen.
Ja. Also ich verteidige die Schweiz im Ausland auch mehr, als ich das hier tue. Weil ich finde, dass Leute, die die Schweiz angreifen, vielleicht gar nicht so viel von der Schweiz wissen. Ich glaube, es hat damit zu tun.
Was ich in dem Kontext aber auch lustig finde, dass Leute in der Diaspora, zum Beispiel Ausland Schweiz oder Ausland Spanien, wer auch immer, dass sie viel stärker, glaube ich, an solchen sentimentalen Bildern und an dieser Nostalgie hängen als Leute im Inland. Warum ist das so, Ines?
Also ich glaube, das hat eben genau diese Folklorisierung der Herkunft. Ich hatte das in meiner Kindheit übrigens auch. Also meine Liebe zum Flamenco ist heute immer noch, aber das ist ein anderer Flamenco als das, was in meiner Kindheit so zu als Bild von Spanien. Es war eigentlich dieses Touristenflamenco, schrecklich eigentlich. Aber es war als Spanierin, wenn du irgendwo diese Töne gehört hast, dann ging es gleich los, oder? Man hat das Gefühl, ja, genau und so, und das ist unseres und so. Und ich glaube, das hat vielleicht damit zu tun, dass man, wenn man weit weg ist, es gibt ja auch nicht nur in der Folklore diese Retraditionalisierung, sondern auch bei den Werten zum Beispiel. Mhm. Also meine Mutter hat mir 10 Jahre, nachdem sie zurück nach Spanien gegangen ist, nachdem sie fast 30 hier war, hat mir mal gesagt, weißt du, irgendwie haben wir alles verpasst dort. Hier sind alle Frauen so wie du. Und das war so die späte Anerkennung, dass das nicht alles falsch war, was ich war, oder? Weil es war wie klar, also die ist eigentlich eine Schweizerin geworden, die ist gar keine richtige Spanierin, weil ich mich gewehrt habe gegen alle Formen von Geschlechterdiskriminierung zum Beispiel etc. Und wie also ein eigenständiges, selbstbestimmtes Leben halt auch als Frau haben wollte. Und in Spanien war natürlich nach dem Tod von Franco, ging es los dort gesellschaftlich. Es ist ja viel, eigentlich die mentalitären Veränderungen sind viel schneller gegangen als in der Schweiz. Und die Leute, die hier waren, die waren abgekoppelt davon. Damals gab es ja auch kein Fernsehen aus Spanien, da war man nicht verbunden mit dem Internet. Die haben null von diesen Entwicklungen mitgemacht. Und dann gab es diese Retraditionalisierung. Und ich glaube, diese Folklorebilder sind das Einfache. Dieses Stereotyp ist so einfach irgendwie, sich daran festzuhalten. Genau. Oder? Aha. Sonst müsste man sich, ja, wie eben, deswegen sage ich Identitätskrise, sonst müsste man sich ja wirklich fragen, ja, was ist denn dieses Spanien eigentlich? Es ist ja immerhin das Land, wo eine Diktatur war, 40 Jahre lang, wo die Leute weggegangen sind, weil sie wirtschaftlich immer noch weggehen, weil es wirtschaftlich nicht funktioniert, weil die Arbeitslosenquoten bei gut ausgebildeten jungen Menschen extrem hoch ist, etc. Und wenn du dann halt woanders bist, gibt es wie eine Art, das zu idealisieren und vielleicht die Verbindung nicht zu verlieren oder sowas? Und die Schweiz macht das aber in der Schweiz selber. Also die
indem sie sich vielleicht im größeren Zusammenhang halt irgendwie langsam verloren fühlt. Könnte das sein? Eben die globalisierte Welt.
Vielleicht hat das auch mit dem kleinen Land zu tun, dass es so klein ist.
Ja, ich meine, in der Schweiz, ich bin jetzt eine Dreiviertelstunde mit dem Zug gefahren. Ich bin jetzt in einer anderen Kultur eigentlich angekommen als in Zürich. Also wirklich klein oder räumlich kleinteilig. Und eben, es war ja nie homogen in der Schweiz. Ich meine, die Röstigraben, den gibt es einfach kulturell, sprachlich, politisch. Also die Schweiz ist klein und fragmentiert. Und ich glaube, da kann es wirklich eine Funktion sein, sich so Mythen zu suchen, die irgendwie ein Kitt sind, der das Ganze zusammenhält.
Und zum Schluss muss man auch noch sagen, weil wir kommen langsam zum Ende dieses Kulturstammtischs, irgendwo sind alle irgendwann mal fremd, sowieso. Und das passiert ja in der Schweiz relativ schnell mal, wenn man von Zürich nach Basel fährt und dann das Gefühl
seine komplett ist auch, kommt auch darauf an, wie oft man da unterwegs ist.
Stimmt. Und umgekehrt ist es natürlich auch so.
Erst recht.
Dies war der Kulturstammtisch zum Thema fremd sein, eine Fremde sein. Herzlichen Dank für die Teilnahme an diesem Gespräch, Ines Matthäus und Marco Kovic. Mein Name ist Erik Ferkung.